Meine Vertretungen bekommst du ja eh nachgeschmissen, sagen wir es einmal so. Wenn du eine Vertretung suchst, du findest sie schnell. Aber du findest halt nie Vertretungen mit Basis. Und wir haben halt damals einfach angefangen. Das waren Vertretungen, die hatten keine Basis, aber es waren gute Produkte.
Moin aus Hamburg, hallo und herzlich willkommen zum Handelsvertreter Heroes Digital Talk, dein Podcast für alles, was deinen Alltag als Handelsvertreter oder natürlich auch als Industrievertretung digital einfacher macht. Und wie immer ist mein Name André Kewe, Softwareunternehmer, Gründer von Handelsvertreter Heroes und selbst Handelsvertreter für digitale Produkte und Weiterbildung. Cool, dass du heute wieder mit dabei bist, entweder auf dem Ohr via Podcast oder natürlich am Screen via YouTube. So, und natürlich bin ich auch heute nicht allein, sondern ich habe jemanden zu Gast und wir sind mal wieder in Österreich, was mich besonders freut. Moin, ja. Moin, lieber Gerhard Außerhuber.
Servus, André. Guten Morgen.
Guten Morgen. Schön. Schön, dass du da bist. Du sagst es eben, die letzten Tage waren krankheitsmäßig noch ein bisschen schwierig.
Ja, ja,
umso
ja.
Happier bin ich, dass du heute hier an Bord bist. Sehr cool, lieber Gerhard.
Jetzt bin ich fit, ja.
Jetzt bist du fit. Wunderbar, ja. Gerhard. Ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht, so zu deiner Vita. Du bist ja so Brückenbauer zwischen Handwerk, Vertrieb, Transformation sind so wichtige Themen. Bist mal als Tischlermeister gestartet aus der Werkstatt, bist dann in die Möbelsparte gekommen, hast mit deinem Vater lange Zeit zusammen eine Handelsagentur gemacht. Warst dann auch als Geschäftsführer für ein internationales Unternehmen tätig, also auch spannende Station, hast schon viele Vorträge gemacht, Seminare gemacht. Und seit 2025 auch zurück jetzt in die Selbstständigkeit mit einer Handelsagentur im Möbelbereich. Auch cool, da sprechen wir gleich natürlich drüber. Machst unheimlich viel, bist parallel auch Blogger. Ja, du hast so einen Blog, Sales trifft Marke, zusammen mit Arno Hochsteiner. Ich lese das immer sehr gerne. Ja. Und was mich total neugierig gemacht hat auf deinem LinkedIn-Profil, das muss uns jetzt erstmal erklären. Ja. Du bist Botschafter für Neugier und Zukunftslust. So, was hat's denn damit auf sich?
Ja, das ist eine spannende Geschichte, weil diese Botschaft für Neugier und Zukunftslust ist ja quasi so, ist ja nichts Offizielles, ist ja kein, also es nennt sich auch Ministerium, aber das, da geht's halt genau um das, dass man einfach nicht blind und uninteressiert durch die Gegend geht oder durch das Leben geht, sondern immer offen ist für Neues. Und da kommen wir heute eh noch zu dem Thema auch KI und was das ganze Thema auch betrifft, aber nicht nur das, sondern generell, dass man innovativ bleibt, egal in welchem Alter man da ist. Und da kann man natürlich als Botschafter, das heißt, es gibt viele Themen und diese nach außen zu tragen, das ist so quasi diese Aufgabe unter Anführungszeichen, wenn man das so nennen will. Ja, also diese Botschaft, dass man neugierig sein soll und in die Zukunft blicken soll, dass man das ein bisschen mehr nach außen trägt.
Wunderbar. Und nichts kann ein Handelsvertreter Hero mehr qualifizieren als genau so eine Ausrichtung.
Ja.
Neugierig und nach vorne zu blicken, darum geht's.
Ja, genau.
Sehr schön, sehr schön. Also hatten wir das schon mal geklärt. Aber lass ein bisschen reingehen in deine Vita.
Ja.
Also Thema Handwerk beschäftigt dich von Kindesbeinen. Magst mal ein bisschen erzählen, wie bist du so groß geworden, wenn ich mal so fragen darf?
Von wo weg?
Ausbildung so in die Handwerkswelt.
Ja, okay.
Und wie dann der Ausbildung. Weg
weitergeht. Ja, genau. Also anscheinend oder angeblich ist mir das Handwerk irgendwie auf den Leib geschrieben worden. Mein Vater war schon Tischler, gelernter Tischler, der ist dann auch irgendwann in den Verkauf gegangen. Und ich bin halt diesen Spuren ein wenig gefolgt, habe Tischler gelernt, war in einem großen Unternehmen, habe dann gemerkt, da sitzt der Juniorchef oben in seinem Meisterkämmerchen und ich werde auch irgendwann da oben sitzen. Also jetzt, wenn ich den da oben sitzen gesehen habe, habe ich mir das gedacht, ich sitze dort auch mal oben. Und so war es dann auch. Ich bin dann tatsächlich auch in dieser Kammer oben gesessen. Ich habe dann die Meisterklasse gemacht in Hallstatt und war dann eben in der Meisterkabine. Ich habe dort Auftragsvorbereitung, all diese Dinge halt dann gemacht. Und bin dann irgendwann dort weggegangen, weil ich halt auch raus wollte, mehr in den Verkauf und habe ein paar Stationen gemacht, war nur so halb im Verkauf, eher so im Verkaufsinnendienst und bin aber wieder nochmals zurück zu dem Unternehmen, weil man dann jemanden gesucht hat, der eine CNC-Maschine programmieren könnte, weil der hat da sehr viel investiert in CNC. In AutoCAD war damals das Zeichenprogramm für technische Programme zum Programmieren. Hab dann AutoCAD mir quasi angeeignet und hab das dann dort gemacht, hab dann ein bisschen Produktionsleitung auch über gehabt. Ja, und es war mir halt dann doch, ja, über kurz oder lang war es mir einfach zu technisch. Ja. Ich wollte dann einfach raus, hab dann ein Unternehmen übernommen, einen größeren Tischlereibetrieb in Welt und bin dort aber dann weg. Nach 4 Jahren habe ich den Betrieb geschlossen, weil ich gemerkt habe, ich müsste mehr investieren, als es finanziell machbar ist. Habe mir vorher vielleicht den Betrieb zu wenig angeschaut und da habe ich schon viel gelernt draus und viel mitgenommen jetzt auch für, wenn man dann weiterspinnt, für die Beratung auch für Tischlereibetriebe.
Ja.
Genau. Okay. Und von dem Zeitpunkt an bin ich dann nur mehr in den Verkauf gegangen und habe gesagt, okay, jetzt mache ich das, was ich schon immer tun wollte. Ich will nur mehr verkaufen, will nur mehr draußen sein. Und habe eine Handelsagentur gemeinsam mit meinem Vater gegründet, der eben aus der Möbelbranche dann schon gekommen ist. Der war Geschäftsführer von Leiner Kicker. Also er hat ein Haus geleitet quasi in Wels. Und der hat sehr viele Hersteller gekannt. Ja. Hat aber nicht den Händler, also quasi, das wäre ja sein Mitbewerber gewesen, der Möbelhandel. Er hat nicht die Händler gekannt, aber er hat die Hersteller gekannt und da haben wir halt dann sehr schnell auch Vertretungen bekommen und sind dann rausgefahren, wie wir vor, wann war das? 2000, also vor rund 25 Jahren, wie man damals noch rausgefahren ist mit der Landkarte am Schoß. Da hat es also ein Büchlein gegeben, also ich habe ja nicht diese Faltkarte gehabt, weil das wäre mir zu groß gewesen, sondern ich habe so eine Straßenkarte gehabt in A4 Buchformat und habe mir dort meine Händler angezeichnet, habe mir die Händler halt dann gesucht über gelbe Seiten, über alle möglichen oder bin einfach durch die Gegend gefahren und habe dann geschaut, wo gibt's denn ein interessantes Möbelhaus. Also ich habe die Branche quasi überhaupt nicht gekannt. Ich bin da tatsächlich voll naiv damals unterwegs gewesen. Wie gesagt, heute kann man sich nicht mehr vorstellen mit den Möglichkeiten, die man hat. Das war so der Start in den ersten Teil meiner Handelsvertretungen, genau.
Aber bleiben wir mal kurz dabei, weil das finde ich ja super interessant, mit dem Vater zusammen gegründet. Oftmals ist es ja so, der Vater, oftmals dritte Generation, ich hatte auch schon Leute hier, Johannes Rottmann, vierte Generation, irgendwie so, die das übernehmen, aber du hast dich dann mit deinem Vater zusammen, ihr habt euch an den Tisch gesetzt und von dir da kam die Idee, komm, wir machen jetzt was Eigenes hier und geh mal raus bei dir, oder wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Unter dem Weihnachtsbaum habt ihr das diskutiert? Wie lief das?
So in etwa lief das. Es hat auch dort in seinen Unternehmen damals schon Umstrukturierungen gegeben. Und er hat gesagt, du, wie alt war der Vater damals? Der war um die 50, ein bisschen über 50. Jetzt machen wir miteinander was.
Okay.
Und ja, ob es am Weihnachtstisch war, weiß ich gar nicht mehr. Aber es war tatsächlich so. Dann war noch meine Mutter mit an Bord, die dann quasi das Backoffice gemacht hat.
Klassiker.
Eine Verkäuferin par excellence, die war auch immer im Verkauf. Die hat halt dann immer über Telefon ihre Dinge an den Mann gebracht oder unsere Sachen an den Mann gebracht und beraten am Telefon. Das war tatsächlich... Also diese Konfiguration in diesem Dreierteam war damals extrem cool und gut, ja.
Okay, und du hattest auch geschrieben, wir fragen im Vorfeld immer ein bisschen ab, so ein bisschen auch Held deiner Kindheit. Dein Vater hat natürlich schon auch einen sehr großen Einfluss auf die berufliche Laufbahn gehabt, oder?
Kannst du das mal
ein bisschen erläutern, wenn du magst?
Ja, weil er immer es gibt ja immer diese Auf und Abs. Und er hat sich auch damals nicht von diesen Ups, oder von den Downs, hat er sich nie anmerken lassen. Ja. Hinten nach, wenn man das Leben dann ein bisschen versteht, dann weiß man, da waren halt Dinge, die hat man als Kind gar nicht mitgekriegt, obwohl es ihm vielleicht in einer Phase nicht gut gegangen ist. Ich meine, er hat auch Tischler gelernt, die haben Haus gebaut, da hat man natürlich nicht das Geld so gehabt, wie man es gerne gehabt hätte mit Urlaub fahren und solche Dinge, aber wir haben eine glückliche Kindheit gehabt. Also ich habe das nie gemerkt, weißt du? Und da war halt, hat halt er diese Rolle gehabt, wo er sehr gelassen halt immer durchs Leben gegangen ist. Ob er das nur von mir, diese Gelassenheit gehabt hat, das weiß ich nicht. Ich glaube, er hat da sehr viel mit sich selber ausgemacht.
Ah, verstehe. Ja, okay.
Er war da relativ verschlossen dann, sagen wir es mal so.
Okay, aber sehr spannend. Und dann habt ihr beiden zusammen mit der Handelsagentur, habt ihr italienische Hersteller auf den österreichischen Markt gebracht oder wie war die Installation?
Ja, wir haben eigentlich mit skandinavischen Herstellern angefangen. Wir wollten uns da konzentrieren auf Skandinavia. Wir waren da war die internationale skandinavische Möbelmesse, die war damals nur in Kopenhagen. Und wir sind tatsächlich, also heute, ich weiß gar nicht, ob man so blauäugig sehen kann, aber wir waren es damals tatsächlich so, mit dem Wissen, es gibt dort ein paar Firmen, die interessant sind, auch eben für die Großfläche, und sind einfach auf die Messe rausgeflogen. Mein Englisch damals war katastrophal. Das kommt dann noch dazu. Mein Vater sein Englisch war gar nicht vorhanden.
War gar nicht vorhanden, okay.
Aber wir haben es geschafft. Wir haben tatsächlich auch dort dann, ich glaube, wir sind dann beim ersten Messeteam mit zwei, drei, meine Vertretungen bekommst du ja eh nachgeschmissen, sagen wir es einmal so. Wenn du eine Vertretung suchst, du findest sie schnell. Aber du findest halt nie Vertretungen mit Basis. Und wir haben halt damals einfach angefangen. Das waren Vertretungen, die hatten keine Basis, aber es waren gute Produkte und sind mit die dann relativ schnell auch in die Großfläche reinkommen. Ja, dann bist du auf der Kölner Möbelmesse präsent, dann siehst du dort den einen oder anderen Hersteller, dann kommst du dort auf Ideen, dann ist mein Vater auf die Idee gekommen, doch, wir könnten doch aus Slowenien, da gibt's einige gute Stuhlhersteller, für die Gastronomie Stühle importieren. Und haben uns dann zwei Hersteller gefunden in Slowenien. Das war jetzt vom Design halt nicht die große Welt, aber es war halt eher grob jetzt vom Design, aber die haben halt was ausgehalten, die Stühle, gerade für die Gastronomie und für die Gasthäuser. Und haben halt das an so klassischen Gastro-Einrichter dann verkauft. Und sind italienische Hersteller dazugekommen, weil wir natürlich ein bisschen was Feineres haben wollten. Ich war dann sehr oft in Manzano unten unterwegs. Und parallel haben sie dann halt so italienische Vertretungen herauskristallisiert. Das heißt, es ist dann weggegangen von den Skandinaviern. Da waren dann welche dabei, die haben dann die haben dann wirtschaftliche Probleme gehabt, haben das nicht überlebt. Aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, da gibt's nur mehr einen von den Skandinaviern heute und sind dann halt auf italienische Hersteller dann gestoßen und haben am Ende halt Quadrifoglio, die Tritalia, wer war da nun? Unsere Stuhlgeschichte als Großhändler quasi. Das war so die Hauptthemen. Genau. Quadrifoglio ist Büro. Mittlerweile eine große Gruppe im Büromöbelbereich. Und da haben wir halt alles bedient von der Großfläche bis zu den Einkaufsverbänden. Genau. Das war sehr, sehr große Kundenstruktur, ja.
Ja. Ja, hört sich danach an. Und das habt ihr aber weiter zu zweit oder dann zu dritt gemacht oder seid ihr da auch gewachsen in der Zeit? Auch Personal? Wie lief das
ab? Nein, wir sind nicht gewachsen. Es war dann eher so, dass der Vater dann, er war eben zur Anfangszeit ein bisschen über 50, dann ist natürlich die Zeit gekommen, wo er sagt, jetzt wäre ich schon pensionsreif, ist aber nur rausgefahren und ich habe dann schon überlegt, macht's mir, schaffe ich das alleine, brauche ich einen Subvertreter, schaue mir die Marge an, Subvertreter, ja, dann teilst du dir ja das, das hast du immer, das haben wir vorher auch schon gehabt, aber trotzdem war es halt innerhalb der Familie, da schaust du halt dann schon ein bisschen auf das Geld oder anders auf das Geld. Und dann war der Gedanke da, okay, vielleicht suche ich mir wieder was anderes. Vielleicht ist das jetzt wieder die Zeit, dass ich was anderes mache, ja. Und bin quasi aus der Selbstständigkeit raus. Und
dann kam der Karrierewechsel Richtung
Richtung
Vertriebsleitung, ne? Und auch viel Asien und solche Geschichten.
Ja, das war dann auch dabei, das hat sich dann so entwickelt. Also ich bin als Key Account Manager aufgenommen worden bei Joker, der noch immer der bekannteste österreichische Hersteller von Polstermöbel, Matratzen. Hat in Österreich eine gestützte Bekanntheit von nahezu 80%. Aus der Historie heraus, Joker, leider, das hat sich auch bis heute nicht so geändert, ist man außerhalb Österreichs, außerhalb der Grenzen nicht so bekannt. Ja. Aber in Österreich ist man quasi, ist man der bekannteste. Da hat es Team 7 gegeben, in der Bekanntheit der Spur vorhin waren, und dann war schon Joker, wenn man in Österreich gefragt hat. mit eigenen Schauräumen in ganz Österreich vertreten. Und da war der erste Aufgabe, war eben die Betreuung der Großfläche, was als Key Account quasi. Leiner Kicker, Lutz und die Einkaufsverbände. Ja. Und dann war es aber dann relativ schnell, dass man dort down strukturiert hat. Dann ist eine eigene Naturschlafmarke dabei gewesen, Pro Natura, wo ich dann den Gesamtvertrieb übernommen habe und dann später auch das Marketing. Ja, so ist quasi diese Verantwortung ist dann immer mehr geworden.
Genau. Okay, auch bis zur Geschäftsführung dann? Oder war das auch noch da oder war es noch beim anderen Unternehmen?
Nein, das war dann. Ja, dann habe ich mir gedacht, ja, irgendwann will ich mal Geschäftsführer werden von einem Unternehmen. Ja. Und bin, so schwer es mir auch gefallen ist, weil es tatsächlich, was mir bei Joker trotzdem immer gut gefallen hat, ich bin dort nicht weggegangen, weil irgendwas war, sondern weil ich halt mehr wollte jetzt für mich an einen Karriere-Shit und habe angeheuert bei einem Unternehmen, das Haushaltswaren in früheren Zeiten noch produziert hat, aber wie ich dazu gekommen bin, quasi nur mehr Großhändler war mit einer eigenen Vertriebsmarke, also die Marke Coronet, die früher in jedem Haushalt vertreten war, obwohl man es gar nicht gemerkt hat, jede Bürste, jeder Besen oder Kleiderbügel, wenn man geschaut hat, war vielleicht von Coronet. Das war halt tatsächlich einmal ein großer Name, auch in Deutschland. Das war dann ein Unternehmen, das aufgekauft wurde von einem Mitbewerber, und die haben einen Geschäftsführer gesucht, weil der Vorgänger in den Ruhestand gewechselt ist. Ein kleines Unternehmen mit 16 Mitarbeitern, genau. Eine kleine Vertriebsmannschaft, ich habe quasi alles gemacht in der Verantwortung. Das heißt, den Vertrieb im Export mit wir waren sehr, sehr lastig im Osten unterwegs. Also wir haben ja bis Israel geliefert sogar. Genau, Russland, Ukraine, dann Slowenien, also die ganzen östlichen Nachbarländer. Das war so unser Hauptmarkt. Und dort war dann natürlich die Zeit, das war 2019. Was war dann? Ja. Ich war dann noch Ende 2019 in China. In Shenzhen, auf der großen Messe, wo man solche Produkte dann auch kauft, und habe dort schon überlegt, was muss man machen, um von diesen Cent-Feilschen wegzukommen, dass man auch bei einer Bürste eine Story zu erzählen hat. Und habe eine Bürste zum Reinigen. Ist eine Bürste zum Reinigen. Ja. Da geht's, ob die jetzt grün, blau oder lila ist, da geht's halt immer nur um, was kostet das Teil. Ja. Und wenn du an die Großen verkaufst, und wir haben an die Großen verkauft, ob es jetzt Metro oder Rewe war, da geht's halt darum, wie zuverlässig bist du? Ja, das ist natürlich ein Thema. Kannst du das so liefern in diesen Ausmaßen, in der Geschwindigkeit? Auch das ist ein Thema. Und dann das dritte Thema ist dann aber schlussendlich dann auch, ist dann der Preis, die Preisthematik. Und dass man von dieser Geschichte ein bisschen wegkommt, habe ich damals schon versucht, dass man eine Story erzählen kann, und habe mit der Prinzessin Maya von Hohenzollern da eine Kooperation, eine Lizenzpartnerschaft gemacht, wo sie quasi mit mir gemeinsam ein Produkt entwickelt hat. Jetzt nicht nur zum Reinigen, sondern auch, wir haben so Koffersets, also was du wenn du verreist, und dann, wo gibst du jetzt die Unterwäsche hin, wo gibst du die Pullis hin oder wo gibst du die Hosen, damit du das alles schön sortieren kannst. Da gibt's so Innentaschen. Solche Dinge haben wir kreiert. Genau. Da geht's von der Produktentwicklung bis zur Logistik, diese ganzen Thematiken. Und deswegen war ich auch in China, habe auch dort mich umgesehen. Und dann war Corona da und wir haben nichts mehr machen können. Die Containerpreise sind von 1.600 Euro auf 44 Fuß Container auf 20.000 Euro raufgegangen. Und das musst du dir vorstellen, mit einer Ware, die einen Wert gehabt hat da drinnen, vielleicht von 30.000 Euro, was das auf den Warenwert niedergeschlagen hat. Aber wir haben das auch irgendwie geschafft dadurch, genau.
Okay.
Long Story.
Wem Prinzessin von wer? Ich bin jetzt im Prinzessin-Monarchie-Bereich nicht so bewandert.
Maya Prinzessin von Hohenzollern. Findest sie auch auf LinkedIn. Sie ist da sehr, sehr stark unterwegs, auch im Designbereich. Sie macht auch Badezimmerbereich entwickelt sie Produkte für Kinder mit Stempeln, macht es gerade eine Serie mit einem österreichischen Stempelhersteller für Kinder quasi so Stories mit Stempeln machen kannst. Also sie ist da sehr, sehr aktiv in dem Bereich unterwegs, was auch diese ganze Story-Geschichte betrifft, dass man das nicht nur immer um das Produkt geht, sondern auch um die Geschichte dahinter.
Ja, und gerade auch Geschichte, auch so LinkedIn, darüber haben wir uns auch kennengelernt. Ich hatte dich schon über längere Zeit so ein bisschen beobachtet. Mhm. So, was passiert denn da? Mhm. Was macht der Gerhard eigentlich auch? Weil du bist da auch sehr aktiv. Und dann kam es irgendwann, dann bist du zusammen mit dem David Österreich auch zusammen, habt ihr eine Geschäftsbeziehung aufgebaut oder so, beide jetzt auf irgendeine Metallbude unterwegs. Und da habe ich mir gesagt, okay, jetzt haust du den Gerhard auch mal an, der muss zu den Heroes kommen. So war das alles. Aber grundlegend ist ja dafür dein Wechsel wieder in die Handelsagentur, auch als One-Man-Show, nochmal ein Switch ab 2025. Wie kam es denn dazu?
Ganz einfach. Ich bin ja wieder zu Joker zurückgekommen und dann nach 3 Jahren war es halt dann so, es hat letztes Jahr, mein Vater ist verstorben. Es hat ein paar private Dinge gegeben, wo ich einfach nicht so hundertprozentig fit war, auch für den Job dann nicht so fit war. Das merkt man selber auch, man will sich dann halt nicht so wirklich eingestehen. Die Gegenseite merkt es dann auch, dass wir dann gesagt haben, du, wir können so nicht miteinander weitermachen. Wir lösen uns, ja. Ganz, ganz beinhart gesagt. Das heißt, Ende 2024 war dann quasi meine Joker-Geschichte zu Ende und ich habe dann überlegt, was mache ich denn dann weiter? Hatte dann ein kurzes Gastspiel beim Unternehmen, auch wieder mit Matratzen, den österreichischen Markt aufzubauen. Das waren dann nur 6 oder 7 Wochen. Und ich habe dann gemerkt, habe dann überlegt, was will ich denn wirklich? Ja, was ist denn was kann ich denn jetzt noch machen? Und wenn wir sie ehrlich sind, ab einem gewissen Alter ist der Markt für Vertriebsleiter, Geschäftsführer in unserer Branche dann auch nicht mehr so groß, ist sicher auch gegeben. Aber mich dem dann auszusetzen, dieser ganzen Thematik, dass ich sage, ja, ich mache dann wieder nur für wen anderen etwas. Dann war der Gedanke, ich habe sehr viel mit Tischlereien zu tun gehabt. Speziell auch bei Joker, weil dort sehr die Kundenstruktur bei Pro Natura in dieser Marke auch die Tischler waren. Das könnte ein Weg sein, in die Beratung zu gehen für Handwerksbetriebe, Tischlereien. Dann war der Gedanke, dann ist natürlich, ja, man hat mich viele angesprochen, du, dort wäre eine Handelsvertretung frei, da wäre was, ich gehe in Pension, müsstest du das nicht übernehmen. Dann haben wir natürlich solche Dinge auch angeschaut. Und habe gesagt, ja, das könnte ja eine gute Kombination sein. Nämlich aus der Praxis für die Praxis. Aus diesem, nicht jetzt weg quasi vom Verkauf sein, sondern es weiterhin zu machen und diese Erfahrung jetzt dann mitzunehmen. Und das ist ja noch ein Thema, es ist noch nicht ganz gereift als Beratungsthema, weil da jetzt so viele Dinge reingeflossen sind in den letzten Monaten aus dem Vertrieb heraus, dass ich das auch in die Beratung reinfließen lassen möchte. Jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt in meiner Story, aber tatsächlich ist so, ich habe dann wie es sich halt ergibt in einem Netzwerk, ich habe dann mit August quasi die Vertretung von Dormiente übernommen für Bayern und Österreich. Naturschlafsysteme, Naturmatratzen, Betten, Naturbetten, ein tolles, breites Sortiment und habe mir noch dann 2, 3 Firmen dazugenommen, wo ich den Markt jetzt quasi aufbaue. Du brauchst immer so ein Basisumsatz, ja, man muss ja natürlich auch das wirtschaftlich denken und dann was sagst, okay, das ist ein Potenzial, das baut man jetzt dann auf. Da gehört die Metallbude dazu, wo mir David da auch die Schiene gelegt hat. Oder ich habe eigentlich eher gefragt, du, wie schaut's denn dort aus mit Österreich? Und nach 3 Tagen haben wir einen Call gehabt und das war dann schon sehr schnell fixiert, das Ganze. Dann habe ich nur einen ungarischen Hersteller auch für Massivholzmöbel, der sehr gute Produkte und sehr gute Qualität macht. Genau, und ergonomisches Sitzen ist dabei. So, das ist dieses Thema jetzt. Okay. Aber du hast ja LinkedIn.
Und das ist jetzt im Aufbau die Handelsagentur.
Genau. Ja. Und weil du LinkedIn angesprochen hast.
Sag weiter, LinkedIn. Was wolltest du sagen zu LinkedIn?
Ja, weil ich da schon sehr, sehr lang unterwegs bin, weil ich das immer so als Personal Brand verstanden habe, dort aufzubauen. Und ich habe mal den Vorwurf gekriegt, das ist nur als Selbstdarstellerei, das Ganze. Ja. hat mir dann auch ein bisschen zu denken gegeben, aber ich habe das trotzdem gemacht. Ich habe das schon unter Yoga-Zeiten immer gemacht, aber eher als Markenbotschafter eben für diese Marke. Klar, auch Personal Brand, klar auch bist du dort auf einem Bild drauf, aber es war dann eher so immer so eine Markenbotschaft, meine Expertise dort zu teilen, das war immer so, so ein Thema. Und ich habe das dann aber zum Schluss dann verstärkt in Richtung diesem Handwerk. Was braucht das Handwerk? Wie ist das Vertrieb? Also es geht Richtung, stark Richtung Vertrieb. Als Thematik immer diese Beiträge, die ich da ein bisschen versuche reinzubringen. Aber es ist noch kein richtiger roter Faden da, das weiß ich auch. Also das, weil man sich natürlich, weil man viele Dinge findet, die man interessant findet und dann halt, ja, zu dem oder zu dem ein bisschen so seinen Beitrag dazu geben möchte.
Okay. Wie gehst du denn da so konkret vor? Ein bisschen, wenn man das eingemacht hat, setze dich einfach an den Rechner und schreibst mal was oder hast du irgendwie einen gewissen Plan, irgendwie einen Vorlauf, den du dir nimmst? Wie muss ich mir das vorstellen im Leben von Gerhard? Wie macht er das?
Ja, wie macht er das? Manche Dinge entstehen tatsächlich ganz spontan aus einem Gespräch heraus. Der letzte Beitrag. Ich glaube, es war der letzte Beitrag. Ich bin mit dem Arno wieder beieinander gesessen, weil wir ja dort unsere Blogbeiträge immer wieder schreiben und da sitzen wir 2 Stunden beieinander. Und ich muss jetzt direkt überlegen, was der letzte Beitrag war. Ich weiß jetzt, muss jetzt nachschauen. Auf alle Fälle war das so, da ist mir dann die Idee gekommen und am nächsten Tag war der Beitrag draußen. Ja. Das war so, okay, sind so Impulse. Ja. Man ist unterwegs in einem Gespräch oder man liest was, ich lese ein Buch, hey, das ist spannend, oder man ist auf ein Netzwerktreffen und daraus ergeben sich viele Dinge. Man kann, und ich habe das auch schon gemacht, man könnte sich auch hinsetzen zu ChatGPT und jetzt, du gib mir mal 10 Themen zum Thema Vertrieb in der Müllbranche, B2B-Vertrieb, das ist auch eine Möglichkeit. Da gibt es natürlich auch dann Themen, wo man sagt, ja, aber das könnte man schreiben. Ich habe da ganze Lot voll, aber ich greife da ganz, ganz selten rein, weil echt tatsächlich diese Dinge so spontan entstehen, wo ich sage, und jetzt muss raus. Und dann ist mir das wurscht, welche Uhrzeit das dann oft ist. Ich meine, ich schicke es dann nicht. Manche Dinge, ich schreibe das dann oft um Mitternacht, dass ich es um Mitternacht dann nicht rauslasse. Das ist auch klar. Ich schaue jetzt dann, dass ich es nächsten Tag dann rausgebe, aber ich schaue dann nicht, ist jetzt welcher Tag das ist, sondern das kommt dann einfach, weil das muss dann raus. Genau. Und ich hoffe, dass das halt dann irgendwo
Hauptsache raus,
Mehrwert
Hauptsache
bietet.
Auch Sichtbarkeit.
Ja, genau, Sichtbarkeit. Ja, es soll schon irgendwo einen Mehrwert da geben. Aber
lass uns aber doch vielleicht mal, definitiv.
Ja.
Aber lass uns doch mal ein bisschen, so, du hast ja jetzt diverse Stationen auch gemacht, das Thema auch so Digitalisierung zieht sich ja überall immer durch. Wie hat sich das aus deiner Sicht, was hat sich eigentlich alles verändert, so in den letzten 2 Jahrzehnten, wie man Digitalisierung im Vertrieb lebt und wie machst du es heute oder was nimmst du dir auch heute vor in der Gründung, in der Neuausrichtung, wie ist da so dein Weg?
Ja, das ist tatsächlich, und ich habe diese Erfahrung von damals noch, und da rede ich jetzt gar nicht mehr von der Landkarte am Schoß, weil auch das ist Thema Digitalisierung, sondern auch wie hält man quasi die Kommunikation mit den Kunden aufrecht. Damals bist du halt reingegangen, hast deine Unterlagen dabei gehabt und warst halt alle 4-5 Wochen vor Ort. Das ist heute auch noch wichtig, dass du vor Ort bist, aber ich glaube, diese kurzen Intervalle sind nicht mehr so, sondern die Besuchsintervalle, die werden einfach länger. Die Zeit dazwischen. Du musst dann schauen, wie bist du anders in Kontakt mit einem Newsletter, damit du deine Botschaften immer wieder mal rausbringst. Da geht es jetzt nicht nur darum, dass ich sage, da gibt es Neuigkeiten von den Produkten, sondern da kann man auch durchaus so wissenswerte Dinge mit reinpacken. Ja. Das heißt, wenn es wieder ums Vertriebsthema zum Beispiel geht. Ja.
Dass man sagt, das heißt also Präsenz natürlich aufzubauen über diverse Kanäle, weil ich habe auch irgendwo so einen schönen Satz von dir gelesen, also wer glaubt, der ist nur in Terminen präsent oder so, da ist die Zeit so ein bisschen abgelaufen, so überspitzt gesagt.
Ja, du musst natürlich dort sein und ich habe jetzt wieder, wenn ich jetzt neu begonnen habe, habe ich natürlich eine ganze Liste von Neukunden bekommen. Also Neukunden im Sinne von für mich waren doch viele neue. Ich habe viele gekannt, klar, aber ich habe auch ein Gebiet, das ich vorher noch nicht bereist habe, das ist Bayern. Da kenne ich manche, aber viele halt doch nicht. Und dann weiß ich nicht, ja, den habe ich auf der Liste, der macht einen bestimmten Umsatz. Da musst du hinfahren, natürlich bei den Erstbesuchen. Dann machst du dir ein Bild und dann stimmst du halt ab, ja, wie oft ist es jetzt tatsächlich notwendig, dass du da bist, ja. Weil, und wenn du dann da bist, beim ersten Besuch noch nicht, da lernt man sich mal kennen, aber wenn du dann da bist, dass du dann auch einen Mehrwert bietest, dass du sagst, hey, wo können wir denn jetzt schrauben in der Ausstellung? Was brauchst du dort? Was brauchst du da? Wir haben da sehr viele Möglichkeiten, dass du da dich anders präsentierst, dass du durchberaten kannst, vom Sortiment her. Also all diese Dinge, das war früher auch schon so, aber das wird halt dann in diesen Terminen noch intensiver, weil du dann nicht so oft draußen bist.
Ja, ja, okay, verstehe. Jetzt ist ja so...
Nur kurz angemerkt, weil der Möbelhandel ist ja auch wieder sehr designaffin. Ja? Da geht es ja sehr um das Optische. Wenn ich ein technisches Produkt habe, ist das sicher was anderes, als wenn ich ein Produkt habe, das auch in der Präsentation natürlich auch da sein muss oder präsent sein muss. Dass das rundherum muss dann auch passen.
Ja, das verstehe ich. Genau. Jetzt ist ja Digitalisierung ist ja ein Fortschreiten, ist ja ein Prozess. Ich spreche ja auch oftmals auch im Rahmen von Hans und Reda Heroes immer so von so einem Fitnessstudio-Gedanken und Digitalisierung wie so ein Muskel, wo man sich irgendwie stetig weiterentwickelt. Was sind denn so Themen für dich, wo du jetzt sagst, okay, da will ich gerne tiefer rein, da will ich weiter einsteigen?
Also ich merke es jetzt bei mir zum Beispiel in der Thematik der Terminplanung. Da gibt es sicher jetzt dann auch Tools, wie ich das einfacher machen kann. Weil Terminplanung bei mir heißt ja nicht nur, dass ich jetzt sage, ja, ich bin nächste Woche unterwegs, ich wäre um 11 dort. Ich muss mir halt auch die Tour dazu planen. Weil was ist, wenn ich dort in München um 11 einen Termin habe, dann kann ich nicht den nächsten Termin in Passau um 12 haben. Das geht sich ja zeitlich nicht aus. Das heißt, ich muss mir im Vorweg quasi eine Tour planen und dann mir die Termine danach quasi so abstimmen und schauen, dass das auch funktioniert. Und dann kriegst du halt den nicht ans Telefon, der ist nicht da, der ist nicht greifbar, mit dem du den wichtigsten Termin vielleicht gerade machen willst. Ja, das ist so die größte Herausforderung gerade für mich ein bisschen. Man arbeitet natürlich dann auch mit Google Maps. Ich habe meine ganzen Adressen alle in Google Maps drinnen. Das heißt, die Tourplanung ist relativ easy. Nächste Herausforderung ist natürlich auch, wie kannst du dann die Selektion von E-Mails, Beantwortungen und all diese Dinge kannst du auch automatisieren. Da gibt es auch schon Tools dazu. Nur jetzt ist die Herausforderung, es gibt so viele Tools, dass man gar nicht weiß, was nehme ich denn oder was passt denn jetzt oder was ist denn gerade so. Ja, das Richtige.
Ja, damit bist du ja nicht alleine, sondern das ist ja das begeben wir halt jeden Tag, deswegen richten wir uns oder haben wir uns mit Handelsvertreter Heroes ja auch so ausgerichtet, wie wir ausgerichtet sind. Ja. Es gibt halt oftmals auch wirklich eine Überforderung und das meine ich jetzt gar nicht negativ, das ist auch überhaupt kein Vorwurf, sondern es kommt ja jeden Tag, kommen neue Anwendungen irgendwie auf den Markt. Ja. Da ist ganz viel Dynamik da drin und wenn man sich halt nicht tagtäglich damit beschäftigt, kann das durchaus mal sein, dass einem irgendwann der Kopf platzt und sagt, ey, ich weiß ja gar nicht, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Was soll ich denn jetzt machen? Welches Tool ist denn das Richtige? Welches Werkzeug ist das Richtige? Wo soll ich hin? Und genau, das ist ja auch von uns erkannt und deswegen wollen wir auch über diese Community da auch eine Hilfestellung haben, weil wenn ich so ein Thema mal anspreche, hey, mit welchem Tool arbeitest du da, was machst du in dem Bereich, dann hat man natürlich ja gleich schon irgendwie eine andere Basis, aber ich kann das voll nachvollziehen, da kommt einfach eine Überforderung und manchmal kommt aus Überforderung die nächste Stufe, nämlich Frustration, dass man dann irgendwann sagt, so, jetzt ist der Zug irgendwie für mich abgefahren und das ist dann richtig schwierig, natürlich, weil man sich dann so ein bisschen selbst aufgibt, aber es muss gar nicht irgendwie sein.
Ne? Ja, Frustration Gott sei Dank noch nicht, weil jetzt bin ich immer wieder über dem Thema der Neugier und der Zukunft gar nicht, weil ich mich schon damit beschäftigen muss und mache das auch, nämlich auch im Hinblick auf das Thema der Handwerksbetriebe oder der Tischlereien oder dem Handel, weil ich weiß, das sind ja auch die Herausforderungen genauso da. Und ich möchte dir ja auch in einer Form in dieser Richtung unterstützen, dass ich sage, da gäbe es dieses Tool für dich. Ja. Oder das würde dir das Leben einfacher machen, weil es ist ja immer auch ein Zeitfaktor. Und ich weiß, die haben am allerwenigsten Zeit dafür, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ja. Weil es so viele andere Dinge noch
Ja, so die letzte Zeit, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Ja. Das ist ja das Thema ja. Handwerk, auch Beratung, ja. Schwerpunkt Vertrieb, aber auch so Positionierung oder was, wo sind da so Aspekte, wo du sagst, da kann ich auch unterstützen?
Das ist genau der Punkt. Ich meine, ich habe 30 Jahre Vertriebserfahrung draußen, habe aber sehr, sehr lange Zeit auch das Thema Marketing bespielt, speziell auch mit Pronatura und da eben auch das Handwerksthema. Und ich habe halt gemerkt, viele Tischler, viele Handwerker, die machen perfekte Sachen, die Produktion ist ausgelastet, die wissen gar nicht mehr, wohin mit der Arbeit. Ja, das gibt es, das ist auch oft so, gerade jetzt wieder, nur machen sie halt sehr oft die falschen Dinge und sie sind halt glücklich mit dem, was sie machen. Sie sind einfach überlastet, unterm Strich, Produktion ist ausgelassen, aber unterm Strich bleibt nicht mehr über oder geht sogar ins Minus, ja, weil man halt einfach Aufträge annimmt, mit denen man vielleicht nicht glücklich ist. Oder man hat tatsächlich auch zu wenig Aufträge und man weiß nicht, wie kriegt man denn die Leute überhaupt in die Werkstatt oder in die Ausstellung. Und da geht es halt darum, genau, das ist nicht die klassische Vertriebsschulung, wie sage ich was, wann, wo, sondern da geht es eher darum, überleg dir mal, was willst du überhaupt, mit wem willst du das, was du machen willst. Und wofür machst du das Ganze? Also einmal diese ersten, ja, man sagt immer, ja, das ist eh klar, ja, das ist eh so banal. Ja, ja, wenn es so banal wäre, dann wüsste das ja jeder für sich, sage ich immer.
Definitiv, so banal ja, ist es gar nicht.
Ja. Und da braucht es halt immer diesen Impuls von außen, dass man sagt, du, sitzen wir uns einfach einmal zusammen, machen wir so ein Maßnahmenpaket, schauen wir mal, wo wollt's denn überhaupt hin? Was ist denn das, was ihr, und wenn ich sage ihr, dann ist ja so ein Tischlereibetrieb meistens der Meister, der Inhaber und die Gattin oder die Ehefrau, die dann das Büro überhaupt ein bisschen Vertrieb macht, der Meister in der Werkstatt, das überhaupt beide halt sehr, sehr intensiv im Unternehmen sind, ja. Nicht nur im Unternehmen, sondern auch dann nur privat und dann kommt halt dann das Private oft dann doch zu kurz, weil man einfach zu wenig Zeit hat. Also sich Gedanken zu machen, wer sind denn meine Kunden? Wen will ich überhaupt bedienen? Wo will ich in Zukunft Nein sagen? Das sind so Themen, wo ich glaube, dass ich da gut unterstützen kann, weil ich diese Dinge sehr oft gesehen habe und weiß auch von jenen, die diesen Weg gefunden haben, die sich traut haben, Nein zu sagen und zu wissen, was sie wollen, weil ich da sehr viele Beispiel kenne und glaube, dass ich da gut unterstützen kann. Und jetzt natürlich parallel dazu dieses Draußensein, unterstützt mich da noch mehr, dass ich jetzt aus der Praxis komme und das machen kann.
Aber sehr schön.
Genau, und das entwickelt sich jetzt gerade, dieses Angebot für das Handwerk ja. Und für diese Tischler, das entwickelt sich jetzt gerade, genau.
Naja gut, und sowas braucht ja auch Zeit. Ich spreche hier aus eigener Erfahrung die letzten ja, zwei Jahre. So. Auch wir brauchen Zeit, mit Handelsvertreter ja. Heroes zu erfahren, wie ist wirklich am Ende des Tages wirklich das Angebot. Ja, weil man muss ja schon runterstricken, wo ist wirklich der Schmerz auch vom potenziellen Kunden, wie kann ich damit helfen, wie ist dann auch eine wirtschaftliche Grundlage, wie sieht ein Geschäftsmodell aus, also da ist ja eine ganze Menge noch mit dabei. Ja. Ich wünsche dir dabei alles Gute, finde ich cool, aber ja, ich habe noch eine Frage.
Ja.
Eine Frage habe ich noch, und zwar, ich brauche so einen kulinarischen Tipp. Wir haben nur eben gesagt, wir sind in Österreich. Wo genau sind wir in Österreich? Das sind eigentlich zwei Fragen. Also, wo sind wir gerade bei dir?
Wir sind mitten in Oberösterreich. Also wenn ich es dann so erklären muss, sage ich immer Wels. Wels kennt man vielleicht noch, auch nicht immer alle. Also Linz ist eine halbe Stunde nördlich von Wels. Wels ist quasi der Knotenpunkt, wenn man von Passau reinfährt, kommst du bei Wels an und dann geht's weiter Richtung Süden, also Richtung Graz, A9, das ist die Stadt Wels, oder weiter in Richtung Wien. Aber ich sitze in Welsland, tatsächlich in Sippachzell, das ist ein kleines Dorf mit mittlerweile 2400 Einwohner.
Metropole,
aber ich habe halt nicht weit. Also für mich ist ideal, ich bin in München in 2 Stunden, ich bin in Wien in 2 Stunden, bin in Graz in 2 Stunden. Also deswegen auch Bayern, jetzt gar nicht so weit weg, eben auch in der Gebietsvertretung. Und genau, was wolltest du kulinarisch jetzt wissen?
Genau, wo gehe ich denn essen, wenn ich bei dir in der Metropole oder in Wels irgendwie so bin? Gib doch mal einen Tipp für jeden, der mal so nach Österreich in deine Region kommt. Wo treffen wir dich auch an, in welchem Restaurant?
Also wenn du, es gibt ja immer diese internationalen Lokale, aber ich sage ganz einfach, es gibt in Kremsmünster, das ist 12 Kilometer weg von mir, den Gasthof König, der es sich leisten kann, nur von Montag bis Freitag zu öffnen. und am Wochenende zuzuhaben. Extrem gute Küche, extrem toller Wirt, also gestandenes Wirtshaus, aber sehr fein auch in der Ausrichtung, hat einen tollen Gastgarten, also finste österreichische Küche von bis, mit einem super tollen Service, also wo man sich richtig als Gast wohlfühlt. Genau.
Das hört sich gut an.
Wenn es wir gibt mit ja, den es gibt, ja, eigentlich ist es ein Gasthaus, weil im Wirtshaus ist ja der Wirt der König und im Gasthaus ist der Gast der König.
Okay, sehr schön, sehr schön. Wenn wir mit den Heroes noch südlicher kommen, also Richtung Österreich, dann kommen wir bei dir vorbei, dann reservierst du uns da mal was. Genau. Wunderbar, lieber Gerhard, erstmal vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke, deine komplette Vita. Ich finde den Werdegang halt so interessant, ja, weil da so viel auch da drin ist. Selbst was aufgebaut, Handwerk, dann natürlich auch Führungskraft irgendwo im Konzernumfeld. Jetzt wieder auch zurück, auch eine Rejustierung irgendwie da drin. Ich wünsche dir alles Gute, finde ich cool.
Danke.
Wir sind uns ja sowieso über die Heroes sehr nah und ständig im Austausch. Und vielleicht, wenn du jetzt gerade zugehört hast, denkst dir, Heroes, Handelsvertreter Heroes, wie komme ich da rein, was mache ich da? Schau einfach mal bei uns rein über die Webseite handelsvertreter-heroes.de und dann kannst du einfach reinschnuppern. Bei uns geht es tagtäglich, jede Minute, jede Stunde um digitale Themen. Wir wollen jeden Hero einfach jeden Tag digital ein bisschen besser machen und bieten dafür kostenlosen Zugänge an. Also überhaupt kein Risiko, schnupper einfach rein. Der Gerhard hat es genauso gemacht, ist dann irgendwie relativ schnell Teil auch der ganzen Community hier geworden, was mich super freut. Und ja, schau es dir an und dann quatschen wir einfach mal miteinander. Würde mich sehr freuen. In dem Sinne, Gerhard, viele, viele Grüße nach Österreich.
Danke, André.
Spaß gemacht.
Bis dann. Servus.
Ciao, servus. In Hamburg sagt man Tschüss, bis dann. Ciao, ciao.